SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Es gibt Gartenextremisten, die jede noch so winzige Rasenfläche so haben wollen, als sollte dort jederzeit das Wimbledon-Finale oder ein Profi-Golfturnier stattfinden können. Und auch andere Gartenbesitzer wollen einen schönen Rasen. Aber wie geht das mit dem Mähen so, dass trotzdem noch Futter für Bienen und andere Insekten übrig bleibt? Tipps dazu in gut 5 Minuten. Jetzt wie immer an dieser Stelle das Wichtigste vom Abend und aus der Nacht. 5 Menschen werden getötet, viele verletzt. Radikale Anhänger von Donald Trump verwüsten Büros und etliche Abgeordnete der Demokraten müssen um ihr Leben laufen, weil der Mob sie umbringen will. Das war die Lage im US-Parlamentsgebäude, dem Kapitol, am 6. Januar 2021. Es war der Höhepunkt eines Putschversuchs, das hat der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses Benny Thompson gerade gesagt, zu Beginn der Präsentation der Untersuchungsergebnisse.
Der Untersuchungsausschuss will zeigen, dass der Sturm auf das Kapitol geplant war. Eine Konspiration und kein Zufall. Eine Intrige, in deren Mittelpunkt der abgewählte Präsident Donald Trump stand. Radikale Gruppen und Anhänger seien am Ende seinem Ruf gefolgt. Der Sturm sei der letzte verzweifelte Versuch von Trump gewesen, die Machtübergabe doch noch aufzuhalten. Die Kommission will in den kommenden Wochen ihre Ergebnisse vorstellen, zu den Versuchen der Trump-Administration vor Gericht, das Wahlergebnis noch zu drehen, den Bemühungen, Regierungsmitarbeiter und Abgeordnete zu korrumpieren und schließlich der Verbindung zur Gewalt seiner Anhänger. Doch zu Beginn stand eine andere Feststellung. Die Wahl von Joe Biden 2020 war nicht gefälscht. Trumps Justizminister Barr bestätigt das in einer Zeugenaussage, die eingespielt wird. Trumps Tochter Ivanka stimmt zu. Mitarbeiter der Trump-Wahlkampagne sagen, es gebe keinen Beleg für das Gegenteil. Thorsten Teichmann, Washington.
Unter denen, die das Kapitol gestürmt haben, war offenbar auch der aussichtsreichste Bewerber von Trumps Republikanern für das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Michigan. Diesen Mann, Ryan Kelly heißt er, hat das FBI gerade festgenommen. Dass er beim Angriff auf das Parlament dabei war, lasse sich unter anderem durch Videos belegen. Nach der Amokfahrt in Berlin ist der mutmaßliche Täter in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Für die tote Lehrerin aus Hessen und die 31 Verletzten gab es am Abend eine Gedenkveranstaltung, organisiert von Fahrradaktivisten. Aus Berlin, Nico Hecht.
Die Schweigeminute galt der toten Lehrerin aus Hessen, einem noch immer in Lebensgefahr schwebenden Lehrer und den 31 weiteren Verletzten. Die Teilnehmer legten Blumen am Ort der Todesfahrt nieder und sie forderten einen schnelleren Verkehrsumbau hin zu einer Fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt. Der mutmaßliche Täter ist am Donnerstag nach einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin in die Psychiatrie eingewiesen worden. Nach einer ersten Prognose habe er aufgrund einer psychischen Erkrankung in nicht schuldfähigem Zustand gehandelt, erklärte Oberstaatsanwalt Büchner.
Mindestens 7% mehr Lohn und Gehalt, das fordert die IG Metall, so hat es der Gewerkschaftsvorsitzende Hofmann der Süddeutschen Zeitung gesagt. Die Unternehmen profitieren seiner Ansicht nach von der Inflation und sie reichten die gestiegenen Preise an die Kunden weiter. Dass Bundesfinanzminister Lindner maßvolle Lohnforderungen verlangt, findet der IG Metall-Chef falsch.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Im Süden sonnig, im Norden eher bewölkt. 19 bis 26 Grad.
SWR aktuell. Service.
35 mm Halmlänge. Höchstens kein noch so winziges Gänseblümchen. Und der Erzfeind, der heißt Moos. Ein gepflegter Rasen ist für viele Hausbesitzer enorm wichtig. Aber das, was so dekorativ und ordentlich daherkommt, das ist nicht wirklich gut für die Natur. Denn im Gegensatz zu einer richtigen Wiese hat ein Rasen kaum einen ökologischen Nutzen. Wie kann ich also meine Grasfläche umweltfreundlich pflegen? Anelia Arnold vom NABU Baden-Württemberg ist Leiterin des Projektes Blühende Gärten miteinander für mehr Vielfalt. Und ich habe sie gefragt, wenn ich zu faul bin zum Rasenmähen und das Gras mitsamt Nebenkräutern lieber wuchern lasse, kann ich mich dann vielleicht mit dem Argument rausreden, dass ich einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz leiste?
Ja, eigentlich schon, weil da freut sich natürlich dann die Tierwelt. Einfach weil dann auch mal was blüht und es nicht nur tristes Gras gibt. Und Blühpflanzen sind immer Nahrung für Insekten. Und das kommt dann natürlich der Tierwelt zugute. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, welche Pflanzen schon in dem Rasen vorhanden sind. Wenn man da vorher wirklich nur Gras hat, dann dauert es relativ lange, bis da wirklich wertvolle Pflanzen sich ansiedeln. Das kann man so ein bisschen beschleunigen, indem man eine Wildblumenwiese aussät oder einzelne Stauden reinpflanzt, die sich dann ausbreiten. Und dann hat man relativ schnell ein Ergebnis mit, ja, was dann wirklich der Artenvielfalt zugute kommt.
Wenn ich aber nun wirklich mein Hinterhofgras zum Golfplatz oder Wimbledon-tauglichen englischen Rasen machen will, kann ich dann dieses Wildblumen-Wildwiesenstück irgendwo anders ansetzen, wo es vielleicht meine Optik nicht so ganz stört?
Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Man muss da eh immer ein bisschen schauen, wenn ich den Rasen ständig betrete oder wenn da die Kinder Fußball spielen oder so, dann bringt es natürlich nichts, wenn man da eine hohe Wiese stehen lässt. Das heißt, man mäht dann einfach die Stücke, die man benutzen möchte, und im restlichen Bereich kann man dann eben eine Wildblumenwiese stehen lassen, und ja, so hat man irgendwie beides auf dem Kompromiss.
Das einzige Gerät, das schon vor der Erfindung des Internets vernetzt war, ist der Rasenmäher. Sobald ein Nachbar am Samstagnachmittag sein Gerät anwirft, laufen 12,7 Sekunden später alle anderen Rasenmäher im Umkreis von 5 Kilometern mindestens. Wie oft ist Rasenmähen denn wirklich sinnvoll?
Ja, also wie sinnvoll es ist, ist natürlich individuell. Wie gesagt, wenn man die Flächen nutzt, dann muss man sie eben entsprechend oft mähen. Wenn man aber wirklich eine Wiese stehen lässt, dann mäht man die maximal 2-mal im Jahr. Also das ist etwas weniger Aufwand als bei einem Rasen. Es kann natürlich sein, dass das dann bei den NachbarInnen trotzdem nicht so richtig gut ankommt und sich da auch mal über den Wildwuchs beschwert wird. Aber da kann man dann einfach schauen, dass man zum Beispiel außenrum 2 Bahnen mäht oder eben nur Inseln stehen lässt mit Wildblumen. So sieht das Ganze ein bisschen gepflegter aus und man sieht, dass es nicht vernachlässigt wird, und dann ist auch die Nachbarschaft zufrieden.
Die meisten der Rasenmäher sind immer noch benzinbetrieben, das heißt, sie sondern Schadstoffe und Lärm ab. Bei Elektromähern ist schnell mal das Kabel mitgeschnitten. Viele Menschen kaufen sich deswegen einen Mähroboter, aber die Dinger schreddern schnell mal einen unvorsichtigen Igel. Gibt's da inzwischen schlauere Geräte?
Ja, es gibt sogar eigentlich schon ganz lange schlauere Geräte. Wenn man nämlich nicht so große Flächen hat, dann kann man die auch ganz gut mit einem Handmäher mähen. Oder wenn man sich sowieso dazu entschließt, das Gras nicht so kurz zu lassen, sondern eher eine Wiese stehen zu lassen, dann mäht man die am besten mit einer Sense. Das ist dann gleich auch noch so ein bisschen körperliche Betätigung und auch für die Wiese das Beste.
Aniela Arnold vom NABU Baden-Württemberg.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 hat ein enormes Hochwasser an Erft und Ahr Milliardenschäden verursacht und viele Menschen sind ums Leben gekommen. Ob die überlebt hätten, wenn rechtzeitig gewarnt worden wäre, das prüft der Untersuchungsausschuss des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Und er befragt heute Menschen, die während der Flutnacht in der Einsatzleitung des Kreises Ahrweiler waren. Einzelheiten von Matthias Zahn.
Darunter ist der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Zimmermann. Gegen ihn und den ehemaligen Landrat Pföhler ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Um sich nicht selbst zu belasten, hat Zimmermann das Recht, im Untersuchungsausschuss bei bestimmten Fragen die Aussage zu verweigern. Die technische Einsatzleitung im Keller der Kreisverwaltung hatte während der Flutkatastrophe im vergangenen Juli zahlreiche Rettungseinsätze koordiniert. Nach Zeugenaussagen war in dem Kellerraum unter anderem der Handyempfang schwierig.
Entlastungen für die Bürger, sprich zumindest einen Teilausgleich für die Mehrausgaben, die durch Corona, Inflation und die übrigen Folgen des Ukraine-Kriegs entstehen. Darum geht es heute unter anderem im Bundesrat.
12 Euro Mindestlohn, so viel dürfte es ab Oktober geben, sollte die Länderkammer wie erwartet zustimmen. Dazu auch ein Bonus für Pflegerinnen und Pfleger wegen der Corona-Pandemie. Wer auf Intensivstationen pflegt, soll zum Beispiel bis zu 2.500 Euro bekommen. Außerdem soll auch die Rentenerhöhung durch den Bundesrat. Ab Juli sollen Renten in Westdeutschland um mehr als 5% steigen, in Ostdeutschland um mehr als 6%. So kräftig sind die Renten schon seit Jahrzehnten nicht mehr gestiegen. Die Zustimmung der Länder gilt als Formsache. Bereits im Vorfeld hatten viele Ländervertreter aber deutlich gemacht, dass sie sich in den kommenden Monaten weitere Entlastungen für Rentnerinnen und Rentner wünschen. Aus Berlin, Viktor Goitka.
Auf Wunsch von Bremen soll der Bundesrat auch über die sogenannte Übergewinnsteuer beraten. Das hat Bürgermeister Bovenschulte angekündigt. Der SPD-Politiker kritisiert, dass sich die Mineralölindustrie derzeit auch wegen der kriegs- und krisenbedingt hohen Kraftstoffpreise eine, so wörtlich, goldene Nase verdiene. Das Geld, so der Bremer Bürgermeister, müsse den Bürgern zurückgegeben werden, um die Auswirkungen der hohen Inflation zu dämpfen. Bundeskanzler Scholz besucht ab heute für 2 Tage die Westbalkanstaaten Kosovo, Serbien und Nordmazedonien und außerdem noch Griechenland und Bulgarien. Im Mittelpunkt stehen die EU-Ambitionen der Balkanländer. Aus Berlin, Kai Küstner.
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine scheint für die Bundesregierung wie ein Weckruf gewirkt zu haben, dass man in dieser Region mehr Präsenz zeigen muss. Außenministerin Baerbock hatte den Balkan bei ihrem Besuch im März als die offene Flanke Europas bezeichnet, in die Akteure wie Russland hineindrängen würden. Scholz hatte bei der Ankündigung seiner Reise davon gesprochen, dass er damit ein Signal senden wolle, der westliche Balkan gehört in die Europäische Union. Doch die Aussichten für einen Beitritt sind für die einzelnen Staaten nicht nur unterschiedlich gut, sondern auch extrem hindernisreich. Das Kosovo etwa hat noch nicht den offiziellen EU-Beitrittskandidatenstatus. Weiter ist da Serbien. Das aber pflegt weiter enge Beziehungen nach Moskau. Es trägt die EU-Sanktionen gegen Russland nicht mit. Auf eine Beschleunigung seiner EU-Beitrittsbemühungen hofft auch Nordmazedonien. Doch das wird derzeit von Bulgarien blockiert. In beiden Ländern ist Olaf Scholz am Samstag zu Gast.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
In der AfD haben längst andere die Führung übernommen. Der frühere Parteichef Jörg Meuthen will am Vormittag bekannt geben, wie es nach seinem Parteiaustritt politisch für ihn weitergehen soll. Gedanken dazu von SWR Berlin-Korrespondent Jim Bob Nikschas.
Dieses eine Pärchen im Freundeskreis, wer kennt es nicht? Jeder weiß, dass sich die beiden schon lange voneinander entfremdet haben. Jeder fragt sich, wann die offizielle Trennung denn nun endlich kommt und ist dann auch nicht wirklich überrascht, wenn es soweit ist. Bei Jörg Meuthen und der AfD war es am Ende ganz genauso. Lange war Meuthen das rhetorische Aushängeschild der Partei, gab ihr ein beinahe freundliches Gesicht. Intern aber ließ er die Radikalen lange gewähren, bis er schließlich nach ewigem Streit doch mit ihnen brechen musste. Anfang des Jahres dann schließlich die Trennung. Meuthen legte nicht nur sein Amt, sondern auch gleich seine AfD-Mitgliedschaft nieder. Heute jetzt also der erste große Auftritt danach. Und wie im Freundeskreis tuscheln die Medien hier in der Hauptstadt. Hat Meuthen etwa schon eine neue? Gerüchteweise könnte er sich nämlich der Zentrumspartei anschließen. Oder aber er gründet tatsächlich eine ganz neue Partei. Das allerdings haben auch schon andere AfD-Verflossene versucht. Bernd Lucke und Frauke Petri zum Beispiel. Mit mäßigem Erfolg. Doch nicht nur Meuthen, auch die AfD schaut nach der großen Trennung nach vorne. Auf ihrem Bundesparteitag nächste Woche in Sachsen soll ein neues Führungsteam zusammenfinden. Fraglich aber, ob diese Beziehung bei all dem internen Streit wirklich länger halten wird.
Alles, was wichtig ist und wichtig wird, jederzeit im Radio und auf swraktuell.de.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.